Beginn der Karwoche haben wir einen Predigttext aus dem Alten Testament. Sie werden sich vielleicht wundern. Ich dachte, heute wäre doch wahrscheinlich irgendwie so was aus dem Neuen Testament dran. Unser Predigttext steht im Jesaja-Buch, Kapitel 50, ab Vers 4. Jesaja 50, ab Vers 4. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott der Herr hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider zerfallen, die die Motten fressen. Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte von dem Finanzminister aus Äthiopien, der eine Reise machte nach Jerusalem, um dort im Tempel Gott anzubeten. Er war auf dem Rückweg, hatte sich in Jerusalem eine Schriftrolle gekauft. Darin war das Prophetenbuch Jesaja aufgeschrieben. Und jetzt las er darin auf dem Rückweg. Aber er verstand nichts. Das war so eigenartig ausgedrückt. Aber Gott kannte diesen Mann und wusste, dass er sich eigentlich nach ihm sehnt. Und hat einen in Marsch gesetzt, den Philippus. Gesagt, geh da und geh auf die Straße am helllichten Mittag, wo die Sonne so richtig knallt. Philippus war gehorsam. Er ist da hingegangen. Auf einmal sah er da diesen Wagen anrattern und er hielt sich zu diesem Wagen, weil Gott es ihm gesagt hatte. Der hörte, der liest den Propheten Jesaja. Und er fing mit ihm, dem Finanzminister, ein Gespräch an. Er so neben dem Wagen her, der Finanzminister im Wagen drin. Verstehst du auch, was du da liest? Und er sagte, wie kann ich das verstehen, wenn mich keiner anleitet? Philippus sagt, ich kann dir helfen. Der Finanzminister lässt seinen Wagen anhalten und Philippus steigt auf und erklärt ihm, was er da liest. Das heißt in der Apostelgeschichte, Philippus fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Er konnte bei Jesaja anfangen. Warum? Weil bei Jesaja bereits von Jesus geschrieben steht. Viele hundert Jahre vor der Geburt von Jesus überhaupt ist hier das Bild Jesu vorgezeichnet. Gott hat schon gesagt, was er tun will, dass er einen Knecht schicken will, einen, ja, der ein wirklicher Jünger ist. Und so konnte Philippus mit diesem Wort Jesus erklären. Und Gott gäb's, dass dieses Wort uns Jesus auch heute ganz deutlich macht, in dem, was er für uns getan hat. Jesus selbst hat diese Worte von Jesaja auf sich übertragen, bei der Leidensankündigung zum Beispiel, wo er sagt, des Menschen Sohn wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und geschmäht und bespuckt werden, und sie werden ihn geißeln. Er hat in diesem Bild sich selbst erkannt und seinen Weg erkannt. Wie wird hier von Jesus gesprochen? Ich sagte eben, er wird als der wahre Jünger bezeichnet. Wie ist der wahre Jünger, der wahre Schüler? Er ist ganz abhängig von seinem Herrn. Er redet nicht etwas, was er sich so ausdenkt. In eigener Verantwortung, in eigener Regie. Sondern er sagt nur das, was sein Meister gesagt haben will. Nicht selbst erdachtes. Und dadurch tröstet er. Dadurch kann er Menschen aufrichten. Müde, ausgepumpte, erquicken. Deshalb hat Jesus zu sich gerufen und hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nicht mit ein bisschen menschlicher Nähe, nicht mit ein bisschen Schulterklopfen und sagen, es wird schon wieder gut, sondern er hat ihnen die Nähe Gottes gebracht. Er hat sie wieder mit Gott verbinden wollen, die Müden, die sich abmühen, ein göttliches Leben zu führen. So werden Menschen erquickt. Nur, dass sie mit Gott wieder in Verbindung kommen. Das braucht ein jeder von uns. Und das können wir nur. Wir können nur mit Gott verbunden sein durch Jesus selbst. Und so ist das was ganz anderes, wenn er zu sich ruft und müde erquicken will, als wenn Menschen einander so paar mitleidige Worte weitergeben. Er hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit Müden zu rechter Zeit zu reden. Und nicht nur das. Alle Morgen weckt er mir das Ohr. Wir wissen von Jesus, dass er früh morgens aufgestanden ist, vor Tau und Tag in die Einsamkeit gegangen ist, um mit seinem Vater zusammen zu sein. Und dort hat er sich das Ohr öffnen lassen, nicht für die Stimmen der Welt so um ihn her, die alle möglichen Anforderungen an ihn gestellt haben, heile doch den und mach doch da jemand gesund und treib doch da einen Teufel aus und hier musst du dich doch auch noch kümmern und setz dich mit den Pharisäern auseinander. Sondern vor allem ist er in die Einsamkeit gegangen und hat sich das Ohr öffnen lassen für Gott selbst. War mit ihm zusammen, hat auf ihn gehört. Und da ist ihm deutlich geworden, wichtig geworden, was richtig ist. Ein Jünger ist einer, der sich jeden Tag immer wieder neu das Ohr öffnen lässt. Der nicht auf die Stimmen der Menschen um ihn herum, der Schriften um ihn herum, der Apparate um ihn herum hört, sondern zuerst und vor allen Dingen ein offenes Ohr bekommt für Gott selber. Wie ist das bei uns? Kann Gott uns das Ohr öffnen und täglich zu uns reden? Draußen am Ausgang sind Bibellesepläne, die uns dazu helfen, jeden Tag einen Abschnitt seines Wortes zu lesen. In dieser Erwartung, Herr, ich möchte ein offenes Ohr haben für dich. Und du rede bitte. Du erquicke mich. Ich möchte dein Jünger sein. Ich möchte nicht abhängig sein von Menschen, sondern ich will abhängig sein von dir. Ja, und was man dann hört, ist manchmal nicht so ganz angenehm. Hier heißt es, der wahre Jünger, er ist nicht ungehorsam und weicht nicht zurück. Was Jesus von Gott da hörte, war nicht sehr angenehm. Jesus wusste, ich muss nach Jerusalem gehen. Jesus wusste, ich werde dort gefangen genommen. Jesus wusste, wie es ihm da ergehen wird und dass er sterben wird am Kreuz. Sie kennen diesen Kampf, den Jesus im Garten Gethsemane geführt hat. Aber wie sagt er da? Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der wahre Jünger drückt sich nicht um den Weg des Leidens. Er drückt sich nicht, wenn es schwierig wird. Er drückt sich nicht, wenn es hineinführt in Auseinandersetzung. Der wahre Jünger gehorcht. Er hört nicht nur zu, sondern aus diesem Zuhören wird ein Gehorchen. Er weicht nicht aus, er weicht nicht zurück, heißt es hier. Und er bietet seinen Rücken freiwillig dar, denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Nicht gezwungen wird er jetzt dahingeschleift. Jesus hätte sich entziehen können. Er hätte in den Untergrund untertauchen können. Er hätte auswandern können. Aber er hat es nicht getan, weil er nicht von seiner Lust abhängig war, von dem, was ihm Spaß macht, sondern abhängig war von seinem Vater, weil er mit ihm lebte, ein wahrer Jünger. Und als solcher ist er der, der wirklich gehorsam ist, der nicht zurückweicht, der nicht nur so lange gehorsam ist, wie es Spaß macht, wie er Lust hat, sondern ein wirklicher Jünger, der gehorsam ist, auch durch das Leid hindurch, und der freiwillig diesen Weg geht. Es ist schon atemberaubend, wenn man sieht, wie Jesus, der doch die ganze Herrlichkeit bei Gott genossen hat, wie er die Herrlichkeit bei Gott verlässt, freiwillig Mensch wird, freiwillig diesen Weg des Missverstandenwerdens geht, der Anfeindungen, freiwillig da sitzt und sich ins Gesicht schlagen lässt und nicht widerschlägt. Nicht widerschlägt. Unsere Art ist es doch dann, mit Gleichem zurückzugeben. Sie haben die Fernsehdiskussion vielleicht mitbekommen, wo Fritz Teufel mit Matthöfer zusammen diskutiert haben und Fritz Teufel den Minister mit einer Spielzeugpistole mit Zaubertinte vollgespritzt hat. Und dann Matthöfer überlegte, was soll ich denn machen? Ich muss irgendwas zurückgeben. Und dann sein Weinglas genommen hat und dem anderen das ins Gesicht gekippt hat. Das ist unsere Art. Zurückgeben. Gleiches mit Gleichem bezahlen, sonst geht doch alles drunter und drüber, kann ja jeder sich erlauben und so weiter. Jesus hat so nicht gesagt. Jesus ist freiwillig in das Leiden gegangen, er hat auf Anklage verzichtet. Er hat nicht vom Kreuz herunter, auch nicht hier, als er jetzt geschlagen wurde, die Fäuste geballt und gesagt, na wartet, Gott zahle es ihnen heim, sondern er hat für seine Feinde gebeten, dass wir doch angepackt werden von dieser Liebe Jesu zu uns, der Freundlichkeit, dass er seine Herrlichkeit preisgibt, um für uns all dies auf sich zu nehmen, weil er weiß, nur so kann uns geholfen werden. Nur so können matte und ausgepowerte Leute gerettet werden. Nur so können Leute, die ungerecht sind, gerecht werden. Und so gibt sich Jesus praktisch geschlagen. Für die Knechte, für die da rumsitzen, muss es so aussehen, als würde er sagen, naja, er gibt sich geschlagen und anerkennt die Schläge und Schmähungen als zu Recht. Warum? Weil er für unsere Schuld, für sie, für ihre und für meine, dort steht. Und Schuld muss bestraft werden, ja? Es ist nicht seine eigene Schuld, sondern es ist unsere Schuld, für die er dort stirbt. Für die er sich dort malträtieren lässt. Sind Sie dafür dankbar? Treibt das nicht dazu, dass wir Jesus ansprechen, jeder persönlich ihn anspricht und sagt, danke, dass du das für mich getan hast. Ich will dein Jünger sein. Ich will, dass du mein Leben regierst. Ich will, dass du für mich eintrittst. Und wie Jesus da so sitzt und geschlagen wird, kann er sagen, aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Die schänden mich hier, aber ich werde nicht zu Schanden. Warum? Gott tritt für mich ein. Die Stellung vor Gott entscheidet. Und von der obersten Instanz ist ein Freispruch ausgegangen. Die oberste Instanz weiß, dass ich gerecht bin. Dass ich hier eintrete für die Leute in Obertshausen. Die oberste Instanz weiß, was hier eigentlich gespielt wird. Dass ich mein Leben gebe zu einer Erlösung für viele. Und deshalb fordert er die anderen und sagt, lasst uns doch einen Prozess beginnen. Und dann tretet vor und dann bringt die Anklagepunkte vor, die ihr vorzubringen habt. Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider zerfallen, die Motten zerfressen. Wer hier genau hinhört, wird merken, dasselbe klingt im Römerbrief an, im Kapitel 8. Da jetzt nicht von Jesus als dem wahren Gerechten, der sagen kann, weist mir eine Sünde nach. So konnte sich Jesus hinstellen und konnte Leuten, die mit ihm jahrelang zusammengelebt haben, herausfordern und sagen, weist mir eine Sünde nach. Und sie konnten nicht. Haben Sie es noch im Ohr, was ich vom Altar her gelesen habe, wie sie gesucht haben, Anklagepunkte, und alles nicht gepasst hat und alles nicht gestimmt hat. Sie konnten ihm keine Sünde nachweisen. Er ist der wahre Gerechte, der seine Gerechtigkeit einsetzt, damit wir unsere Ungerechtigkeit ihm abgeben können und seine Gerechtigkeit dafür eintauschen. Und deshalb können, so wie Paulus es Römer 8 dann sagt, auch die, die zu ihm gehören, dann sagen, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Hat ihn für uns alle dahingegeben. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Soll vortreten und soll sagen, ihr, die ihr da Christen seid, da und da und da habt ihr nicht sehr christlich gehandelt. Gott ist hier, der gerecht macht. Man sagen kann, Gott steht auf meiner Seite, ich habe mich an Jesus Christus angehängt und seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit und meine Ungerechtigkeit hat er am Kreuz getragen. Dann kann man sagen, Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Oh, wir müssten verdammt werden. Aber wer an Christus sich hält, der kann sagen, Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist. Welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns? Haben Sie einen, der Sie vertritt? Darf Jesus Sie vertreten? Oder vertreten Sie sich noch selber? Sind Sie noch selber Ihr Gott? Jesus Christus ist der wahre Jünger. Jesus Christus ist der wirklich Gehorsame. Jesus Christus ist der, der wirklich gerecht ist. Und wer Jesus Christus als seinen Herrn annimmt, der hat Jesus Christus in sich. Dann tritt nicht nur Jesus Christus für uns ein, sondern dann lebt Jesus in uns. Und dann ist er in uns der wahre Jünger, dann ist er in uns der wirklich Gehorsame, dann ist er in uns der Gerechte. Und dann können wir deshalb auch gerecht sein, um seinetwillen. Und dann können wir deshalb auch gehorsam sein, um seinetwillen. Dann können auch wir unser Gesicht so hart machen wie ein Kiesel, nicht weichen, wenn Widerstand kommt und Schwierigkeiten kommen. Es ist doch erstaunlich, wie Menschen, wie Christen, da wo sie verfolgt werden, nicht umfallen. Und dann können wir wahre Jünger sein, die ein offenes Ohr haben und die nur reden, was er sagt und deshalb Menschen trösten können. Wir dürfen seinem Bild gleichgestaltet werden. Wir haben hier das Bild Jesu gelesen. Und wir sollen gleichgestaltet werden seinem Bild. Warum? Wenn er in uns lebt, dann ist er Christus für uns. Dann ist er Christus in uns. Und dann ist er Christus durch uns, der seine Art und sein Wesen ausstrahlt. Das ist christliches Leben. Dafür wollen wir Jesus danken, dass er das mit seinem Leiden und Auferstehen uns erworben hat. Amen.